Ich möchte nur einspatten. Vater im Himmel, wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Und ich preise dich für ein jedes, das du hierher gelockt hast heute Abend. Für dieses volle Haus, Herr. Und wir möchten ganz einfach, Herr Jesus, dir begegnen. Dir sei Lob und Dank. Und jetzt hilf mir. Ich stelle mich ganz bewusst unter die Zucht des Heiligen Geistes. Herr, ich möchte nichts zu viel sagen, aber auch nichts zu wenig. Und Herr, sei du absolut Zentrum heute Abend in unserer Mitte. Und Herr, ich habe noch einen Wunsch. Begegne du einem jeden. Und geh du durch die Reihen und lege du deine Hand auf die Häupter und heile, Herr. Und schenk neue Kraft und ein neues Aufblicken auf dich. Denn du bist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dir sei Lob und Dank. Und Herr, jetzt gib Gnade, dass wir uns anstrahlen mit deiner Liebe, mit deiner Wärme, Herr. Und dass wir uns wohlfühlen, wohl in deinem Haus, in diesem Gotteshaus, wo wir sein dürfen, Herr. Segne alle, die hier ein- und ausgehen. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Meine Freunde, ja, wir haben wieder ein interessantes Thema. Vierfache Bedeutung der Himmelsbriefe. Meine Freunde, wir haben es mit diesen Briefen aus dem Himmel mit verbal inspiriertem Text zu tun. Das bedeutet, Freunde, da ist einer, der diktiert. Und ein zweiter, der schreibt, was ihm diktiert wird. Und es ist natürlich so fantastisch, wenn wir jetzt denken, meine lieben Freunde, da ist der verherrlichte Christus. Der Christus vom Himmel, der zu Rechten des Vaters sitzt, der an seine Gemeinde denkt, an die Gemeinden, zuerst einmal in Kleinasien, von Ephesus bis Laodicea. Und dann an die Gemeinden durch die Jahrhunderte hindurch. Denn, Freunde, wir haben es hier auch wieder mit einer Kirchengeschichte zu tun. Also es ist einfach großartig. Es ist wunderbar. Und jetzt möchte ich einmal diese Offenbarung mit euch wieder aufschlagen. Wir haben es mit der Offenbarung des Herrn Jesus zu tun. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und Freunde, stellt euch mal vor, der verherrlichte Christus, das ist dieser Christus, der dem Saulus von Tarsus begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus, als er plötzlich am Boden lag. Das Licht hat ihn geblendet, als Blinder kam er in Damaskus dann an. Es ist derselbe verherrlichte Christus, Freunde, den der Johannes auf der Insel Patmos gesehen hat. Und der sagte, ich fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er hat das Licht gesehen, er hat die Stimmen gehört, das Rauschen gehört. Freunde, das war so gewaltig. Und dieser verherrlichte Christus zu Rechten Gottes, des Vaters, schreibt, das heißt besser, diktiert diese Briefe. Ich wiederhole, verbal inspirierte Worte, das heißt verbal, das heißt wortwörtlich vom Herrn diktiert. Und jetzt, meine lieben Freunde, haben wir ja Jesus Dieser Name ist über alle Namen. Jesus. Jeschua. Erretter. Erlöser. Freunde, wenn ich schon nur Jesus sage, dann sage ich, rette mich. Und das ist schon ein Gebet, mein Bruder, meine Schwester. Das ist wunderbar, wenn du vielleicht einmal so müde bist, so niedergeschlagen, ich weiß es nicht, so kaputt. Dann genügt es, wenn du sagst, Jesus! Ich weiß noch, als ich dieser Frau sagte, sie war nicht mehr in der Lage, sich zu mir zu drehen. Sie lag da im Bett und ihr Mann hat zu ihr gesagt, du, der Bruder Reichenbach ist da, reiß dich am Riemen. Dann sage ich, du, hör mal auf, die Frau hat keinen Riemen. Jetzt müssen wir Fürbitte tun. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich weiß, dass du mich hören kannst, aber ich möchte dir das eine sagen. Du brauchst gar nicht zu beten, aber sage nur Jesus. Jesus, Jesus. Und in diesem Namen ist Kraft. Und Freunde, als ich ein paar Tage, eine Woche später wieder vorbeikam und sie besuchte, da war sie im Garten. Und dann hat sie mir gesagt, Bruder Reichenbach, ganz weit weg habe ich gehört, ich soll Jesus sagen. Und das habe ich dann getan. Nicht laut, nicht laut, das war ich nicht in der Lage, aber im Geist, Jesus, Jesus, Jesus. Und die Kraft ist wieder gekommen und ich darf wieder frei sein und den Herrn loben und preisen. Das ist der Name über alle Namen. Aber meine Freunde, es gibt jetzt andere Namen, die dir Jesus groß machen. Und deshalb am Anfang jetzt meines Abends möchte ich mit euch jetzt, meine lieben Freunde, einmal den Diktierenden dieser Briefe vom Himmel betrachten. Und ich schlage jetzt, Freunde, die Offenbarung auf und hier im Kapitel 2. Und da lese ich den Vers 1. Dem Boten der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Hand, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern, diese Boten, diese Vorsteher, die hält er in der Hand. Die Leuchter, meine lieben Freunde, die 7, das sind die 7 Gemeinden in Kleinasien. Aber es sind auch die Gemeinden durch Jahrhunderte hindurch. Wir werden darauf kommen. Also er hält die 7 Sterne in seiner Hand und er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und jetzt sagt er, ich weiß deine Werke. Und deine Arbeit. Also er wandelt mitten unter der Gemeinde. Und meine Freunde, wir sind hier eine Gemeinde Gottes. Er ist unser Haupt, der Herr Jesus. Wir gehören zu dieser sogenannten Leibesgemeinde. Wir sind die Glieder. Wir gehören zusammen, meine lieben Freunde. Wir dienen einander. Ein Glied dient dem anderen. Es ist wichtig. Und unser Herr Jesus ist mitten unter uns, auch heute Abend. Da habe ich eine ganz große Freude. Und jetzt komme ich zum Vers 8. Dem Boten der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke. Also Freunde, jetzt haben wir eine andere Aussage. Das sagt der Erste und der Letzte. Er ist das Alpha Und das Omega, Alpha ist der erste Buchstabe im Griechischen und Omega das letzte. Er ist Alpha und Omega, Anfänger und Vollender, der Erste und der Letzte. Er ist auch in deinem Leben der Erste und der Letzte. Freunde, ein gläubiger Mensch, der weiß, dass er den Tag mit ihm beginnt. Und er weiß, der Herr ist bei mir alle Tage bis zuletzt, auch am letzten Tag. Wenn wir Abschied nehmen von hier unten, dann ist er da und er begleitet uns, Freunde, in die Ewigkeit. Also wir sehen unseren Herrn. Und jetzt komme ich noch zum nächsten, und zwar zum Vers 12. Und da steht Folgendes. Und dem Boten der Gemeinde zu Pergamus schreibe. Was sind das für Boten? Freunde, Johannes war verbannt um seines Glaubens willen. Und weil er nicht sagen wollte, der Kaiser ist der Kyrios, der Allherrscher. Das war der Gruß, den man sagen musste. Und dann musste man diesem Kaiser einmal pro Jahr wenigstens Weihrauch streuen, in seinen Gotteshäusern sein. Freunde, dieser Mensch, der hat sich wirklich als Gott angesehen, dieser Kaiser. Und das wollte der nicht, deshalb hat man ihn verbannt. Aber da waren die 7 Gemeinden in Kleinasien. Und die hatten Vorsteher, meine lieben Freunde. Und diese Gemeindeleiter, die haben gedacht, jetzt gehen wir mal auf diese Insel, die ist nicht allzu weit weg. Ich war ein paar Mal auf dieser Insel und wollen mal sehen, wie es diesem alten Mann, diesem alten Propheten, diesem alten Apostel, diesem großartigen Mann, diesem Jünger der Liebe, wie es dem geht. Und so sind sie gekommen, deshalb Engel, Freunde, Boten übersetzt ist besser. Also, ich bin jetzt hier im Vers 12. Wir sind jetzt bei Pergamus. Dem Boten von Pergamus schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Dem Boten der Gemeinde in Pergamus schreibe, immer wieder schreibe. Da ist einer, der diktiert. Ist das nicht fantastisch? Schreibe, das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust. Freunde, das scharfe, zweischneidiges Schwert trennt Seele und Geist. Das ist nicht dasselbe. Der Mensch, meine Freunde, ist eine Dreiheit. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und manchmal fließt das ineinander über, Seele und Geist. Deshalb können wir auch von der sogenannten Geist-Seele reden. Aber Freunde, dann manchmal muss ganz klar getrennt sein. Er trennt Geist von der Seele, vom Seelischen ab. Und der Geist, meine lieben Freunde, muss das Seelische beherrschen und kontrollieren. Sonst sind wir da in einer Euphorie drin, die mit Geist Gottes nichts zu tun hat, sondern seelisches Aufgeputschtsein. Und das ist dann nicht nüchtern. Und da müssen wir aufpassen. Übrigens, Freunde, wir sind jetzt wieder in einer besonderen Zeit. Diese Zeit von Corona. Ich will euch etwas sagen, Freunde. Jetzt gibt es so viele Diskutierende, so viele, die meinen, jetzt wüssten sie es. Einige, die sagen, diesen Virus gibt es gar nicht, demonstrieren. Andere sagen, ja, den gibt es, aber was die da machen, das ist unmöglich. Andere sehen den Antichristen schon da, der jetzt wirklich da ist. meine Freunde, ich sage euch eines, er ist näher als je zuvor, ganz klar. Aber jetzt, Freunde, sind wir Gläubige nüchtern. Ich möchte euch sagen, lasst euch nicht verrückt machen. Da sind da Prediger und alles Mögliche und die reden und die sagen Dinge, Freunde. Wir bleiben nüchtern. Wir wissen, unser Herr kommt. Wir wissen, wir sind der Wiederkunft unseres Herrn näher als je zuvor. Wir wissen, dass der Geist des Antichristen hier ist und dass der Antichrist, Freunde, kommt. Aber er kommt erst, wenn der Geist Gottes in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wenn der weg ist. Und wir haben vor allem keine Angst. Du bist auf der Seite des Stärkeren. Wir sind geborgen und verborgen in der Hand unseres Herrn. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, aber das führt die Entrückung. Und deshalb, wir haben es schon gehört in der Einleitung meines Bruders, wachet und betet, aber bleibt nüchtern. Lasst euch nicht verrückt machen von fanatischen, soll ich sagen, Gläubigen, von fanatischen Fanatikern. Meine lieben Freunde, ist das nicht ganz wunderbar, dass wir so einen herrlichen Heiland haben, dass wir ihn sehen in seiner ganzen Schöne, Freunde. Das ist etwas Wunderbares. Ich komme jetzt schon zum Vers 18. Und dem Boten der Gemeinde zu Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Das sagt der Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes, Freunde, wir haben es schon gelesen, ist inkarniert, ist Mensch geworden, um dich und mich zu verstehen bis ins Detail. Dieser Sohn Gottes kennt den Feind, er hat ihn besiegt, er ist der zweite Adam, der zweite Mensch. Der erste, meine lieben Freunde, hat versagt, deshalb muss der zweite kommen und der hat alles wieder zurechtgerückt und wer an ihn glaubt und wer dem glaubt, der ihn gesandt hat, dem Vater im Himmel, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Wir sind auch auf der Seite des Stärkeren und wir haben keine Angst. Und der Heilige Geist, Freunde, wird uns warnen und uns ganz klar leiten und führen. Denn wir erwarten, ich möchte das noch einmal wiederholen, nicht den Antichristen, nicht die Endschlacht Russlands, nicht Harmagedon. Wir erwarten Jesus. Wir erwarten den Tag der Entrückung. Und das kommt plötzlich. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, unverhofft, plötzlich, an einem Tag oder in einer Nacht. Meine lieben Freunde, ist er da und dann sind wir weg. Dann sind wir bei ihm. Denn wir sind nicht zum Zorn gesetzt, sondern um die Glückseligkeit zu ererben. Und das macht mich so froh und so glücklich und so ruhig. Ich bekomme alles Mögliche zugeschickt, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Meine Lieben, ich komme jetzt zum Kapitel 3. Das Letzte, was wir jetzt lasen, war der 18. Vers im 2, das war jetzt die Gemeinde zu Thyatira. Und jetzt komme ich zum Kapitel 3, Vers 1. Und dem Boten der Gemeinde zu Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Freunde, die absolute Fülle des Heiligen Geistes ruhte auf Jesus. Absolut. Und meine Lieben, ich möchte euch jetzt einmal zeigen, was das für Geister sind. Wir lesen das nämlich im Propheten Jesaja. Und ich schlage hier das Kapitel 11 auf. Und da lese ich von Vers 1 an. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais. Das war der Vater von David, Isai. Und ein Zweig von seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen, und jetzt zählt einmal mit mir, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben. Die sieben Geister, das war alles auf diesem Sohn Gottes. Und Freunde, wenn ich das jetzt so lese, dann möchte ich das noch einmal wiederholen. Die Fülle, die absolute Fülle des Heiligen Geistes. Und deshalb steht auch in der Schrift, werdet voll Geistes. Er war es und wir sollten es werden. Wir sollten immer mehr von diesem Heiligen Geist in unserem Leben haben. Er will uns leiten und führen. Er will uns die Schrift lebendig machen, das Verständnis geben, damit wir begreifen können. Also Kapitel 3, Vers 1 haben wir gelesen. Und jetzt lese ich Vers 7 im Kapitel 3. Siehe, er kommt mit den Wolken. Er kommt mit den Wolken, das haben wir schon gesungen. Aber jetzt bin ich im Kapitel 3, Vers 7. Da steht, und dem Engel, dem Boten, der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Das war noch im Kapitel 2. Und jetzt im Kapitel 3, Vers 7. Und dem Engel, dem Boten der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Meine Freunde, das ist so fantastisch. Jesus Christus ist der Heilige. Wer kann mich einer Sünde zeihen, hat er gesagt. Er ist der absolut fehlerfreie, sündlose. Er hat's vollbracht. Als der zweite Adam, meine lieben Freunde, hat er uns, denn er ist unser Bruder geworden, das ist das Fantastische, hat Fleisch und Blut angenommen, hat unter uns Menschen gelebt, musste essen und trinken und schlafen, war manchmal erschöpft beim größten Sturm auf dem See. Er ist der Heilige. Der Wahrhaftige. Und deshalb ist er dein einziges Vorbild. Freunde, keine Menschen. Die sind alles Menschen. Und die versagen. Und kein einziger kann mit seiner Selbstgerechtigkeit vor diesem dreimal heiligen Gott, dem Vater, bestehen. Keiner. Es braucht diesen Heiligen, der sich zwischen den Vater und dir stellt und sagt, jawohl, für den bin ich gestorben, für diese Frau habe ich mein Leben gelassen, das Blut hat sie frei gemacht und rein gemacht von aller Sünde. Dieser Mensch ist ein brennendes Scheit, das habe ich aus dem Feuer gerissen. Für die bin ich gestorben am Kreuz. Und konnte ausrufen, es ist vollbracht. Der Heilige und der Wahrhaftige. Wunderbar. Ich komme zum Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt. Habt ihr gewusst, dass Amen ein Name Jesu ist? Das sagt der Amen heißt. Und Amen, meine Freunde, heißt so sei es. Es ist eine Bestätigung. Wenn jemand betet und ich sage Amen, dann heißt das jawohl, ich bin derselben Meinung. Ich bestätige das, das ist wahr. Der Amen heißt, der Amen sagt. Und deshalb sagen wir Amen. Das ist so etwas Wunderbares. Laodicea. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und jetzt steht da noch etwas. Der Anfang der Kreatur Gottes. Der Anfang der Kreatur Gottes. Meine Freunde, bevor etwas erschaffen wurde, die Himmel und der Himmel, Himmel, die voradamitische Schöpfung, und dann kam ja das Tohu Wabohu, und das Wort hat alles ins Dasein gerufen, vor aller Kreatur war der Sohn. Jesus. Jesus hat eine Präexistenz. Er war in Ewigkeit beim Vater, bevor er inkarnierte und Mensch wurde. Bevor er geboren wurde von der Jungfrau Maria in Bethlehem. Welch ein Ausdruck. Der treue Zeuge. Der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke. Meine lieben Freunde, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber jetzt mein Thema. Mein Thema heißt die Bedeutung. Was hat jetzt das zu bedeuten für uns, diese Briefe? Erstens mal eine Lokale. Das heißt, Ephesus hat es gegeben. Heute gibt es eine neue Stadt, die sich so nennt. Das alte hat man ausgegraben, dort in Ephesus, Freunde, dort war diese Gemeinde. Und alle diese Gemeinden, die ich jetzt aufgezählt habe, Philadelphia, Thyatira, das sind Orte. Und Freunde, ich habe jeden Ort besucht. Dort waren diese lokalen Gemeinden und diese Boten von diesen Gemeinden, diese Gemeindevorsteher, die haben dann diesen Brief jetzt empfangen genommen von diesem Herrn. Der Johannes war der Schreibknecht. Das waren die Briefe für diese einzelnen Gemeinden. Die letzte war Laodicea. Wir werden zu dieser Gemeinde kommen. Wir werden uns damit befassen. Meine lieben Freunde, erstens einmal eine lokale Bedeutung hat das. Und dann zweitens eine ermahnende. Eine ermahnende. Ich weiß. Ich kenne deine Werke. Und meine lieben Freunde, jeder Brief ist eigentlich für jede Gemeinde mehr oder weniger, Laodicea, das ist die letzte, mit Philadelphia zusammen. Aber jede Gemeinde, Freunde, jeder Brief ist für dich und für mich. Wisst ihr warum? Weil wir Ohren haben. Ist jemand hier, der kein Ohr hat? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, und das ist die Mehrzahl, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, und jeder Mensch, der Ohren hat, für die ist dieser Brief, diese Briefe. Und ich sag dir, wenn du dich da hinein vertiefst, in dem Moment sind das wunderbare Dinge, die du aus jedem einzelnen Brief für dich persönlich herausnehmen kannst. Wir werden das miteinander sehen. Übrigens muss ich dann noch ein Programm haben für nächsten Sonntag, damit ich sehen kann, genau wie mein Thema heißt. Meine lieben Freunde, jetzt haben wir nach dem Lokalen die ermahnende Botschaft und dann das Persönliche für dich und für mich. Und dann, Freunde, ist noch etwas fantastisch. Es gibt noch eine prophetische Dimension. Ephesus. Die Gemeinde, die Gläubigen zur Zeit der Apostel. Die Jahre sind jetzt ins Land gegangen, wisst ihr, Freunde, wenn ich diese Gemeinde sehe, dort in Jerusalem, die waren jeden Tag zusammen in der Gemeinde, die haben ihre Ländereien verkauft, ihre Häuser verkauft, ihre Äcker verkauft, haben das Geld gebracht und das wurde verteilt und sie erwarteten, die waren nun wirklich in einer totalen Naherwartung. Die haben gedacht, jetzt muss er kommen, jeden Tag, jetzt muss er kommen, die haben zum Himmel emporgeschaut, kommt er, ich weiß noch, als ich mit meinem Männerchor gesungen habe, da hatte ich einen Schwarzen in diesem Männerchor, Freunde, und dieser Mann, dieser Linze, so hat er geheißen, der plötzlich ist er ausgerastet, wisst ihr, da haben wir ein Konzert gegeben in Paris und plötzlich, Freunde, ist dieser Mensch, dieser Linze, vom Podium heruntergesprungen ins Publikum, I see, und er hat raufgeschaut. Die ganzen Leute waren wie elektrisiert. Was hat er geschaut? Kommt er? I see. Kommt er jetzt? Ich sehe. Meine Freunde, er kommt. Er kommt einmal. Wie ist es mit deiner Erwartung? Hast du das Gefühl, naja, das kann ja noch ewig dauern. Ewig dauert es mit Sicherheit nicht. Es kann noch länger dauern, vielleicht. Aber meine Freunde, es könnte heute sein. Ich danke dir ganz herzlich. Wunderbar. Übrigens freuen wir uns, dass du wieder da bist. Meine lieben Freunde, Naherwartung. Wisst ihr, wir können jetzt planen. Wir sollen planen. Denn niemand weiß Tag noch Stunde. Und wenn der Herr morgen käme, hat Luther gesagt, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also wir wirken, wir planen, als käme er nie. Aber wir wachen und beten, als käme er diese Nacht. Und deshalb am Abend, bevor du einschläfst, übergib den Tag dem Herrn. Der kommt nie mehr. Du bist in der Einbahnstraße. Jeder Tag ist ein Stück, den du hinter dir bringst, dem Ziel entgegen. Und Freunde, wir nehmen nichts mit. Und wir haben auch nichts gebracht in diese Welt. Und es geht immer schneller. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Du, jetzt ist dann der August schon wieder gelaufen. Jetzt kommen wir schon in den Herbst. Meine Freunde, wisst ihr was? Unsere Heizung ist angesprungen. Im August noch. Eine Naherwartung. Unser Herr kommt. Das ist nun ganz wichtig. Und diese prophetische Dimension, wenn wir jetzt diese Briefe lesen und sie vielleicht einmal ganz lesen, wisst ihr, von Ephesus bis Laodicea, dann bekommst du plötzlich das Gefühl, jetzt sind wir in Laodicea. Freunde, ich bekomme die Zeitung Reformiert. Die glauben überhaupt nicht mehr an böse Geister, sondern an Dämonen, das gibt's nicht mehr. Die reformierte Theologie glaubt das nicht mehr. Die Katholiken, ja, die haben noch Exerzismus. Also die glauben noch an Besessenheit. Und dann gibt es ab und zu Prediger, aber die reformierte Theologie hat sich befreit davon. Freunde, Jesus, der hat keine Teufel ausgetrieben. Du, die Bibel müssen wir entmythologisieren. Mit diesen Wundern können wir doch im 21. Jahrhundert nichts mehr anfangen. Freunde, heute können wir doch der Jugend nicht mehr sagen, dass Jesus von einer Jungfrau, von der Jungfrau Maria, geboren ist. Das gibt's doch nicht. Das ist doch der Sohn von Josef, wenn es gut geht. Ne? Freunde, du, das sind wir. Der große Abfall vom Glauben. Ungläubige haben wir auf Ganzen, nicht alle, aufgepasst. Und jeder Gläubige ist mein Bruder. Aber so viele, die moderne Theologie, Freunde, die glauben nichts mehr. Die Auferstehung ist der Frühling. Wenn alles wieder ausschlüpft, wenn alles sprießt. Auferstehung, das ist die Ethik von Jesus, die ist auferstanden. Ja, Ethik, Liebe. Meine Freunde, das bin ich überzeugt. Auf Laodicea brauchen wir nicht mehr zu warten. Da sind wir drin. Aber es gibt noch Philadelphia. Die Bruderliebe, die Gemeinde vorher und Freunde, diese Gemeinde, diese Bruderliebe, denen sagt der Herr, ich komme bald. Und Laodicea sagt er, ich komme bald. Und deshalb gehören diese beiden in dieser Zeit zusammen. Und jetzt wollen wir doch bei Philadelphia sein, Freunde. Bruderliebe. Und wir glauben an das Wort. Und wir lassen uns die Bibel nicht nehmen. Und Freunde, es ist doch nicht so, dass nur noch zwei schwarze Deckel da sind. Das gibt es nicht. Das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist die Wahrheit. Und Jesus, meine lieben Freunde, ist der Sohn des lebendigen Gottes und der Anfang aller Kreatur. Mit einer Präexistenz, der ewige Sohn beim ewigen Vater. Das ist etwas so Wichtiges. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist, meine Freunde, der Geist, das ist der Heilige Geist, den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat. Und die haben wir. Und das ist der Grund, meine lieben Freunde, dass wir uns vertiefen, dass wir diese Diktate miteinander anschauen wollen. Das ist das Wunderbare. Darüber freue ich mich so. Stellt euch mal vor, jetzt haben wir schon wieder den letzten. Freunde, heute ist der 30. Gestern war der 29. Der August hat 31 Tage. Morgen ist der letzte Tag im August. Und am nächsten Sonntag ist der 6. September. Und da heißt mein Thema, ich habe wider dich. Ich habe wider dich. Freunde, das Allerwichtigste. Ich habe wider dich. Dass du die erste Liebe nicht verlassen hast, im Begriff bist, sie zu verlassen. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Wisst ihr, was das bedeutet? Freunde, die Kohlen brauchen den Ofen. Und die Kohlen und der Ofen braucht den Wind. Ich weiß noch, als wir einmal ins Feuer geblasen haben, dass das Feuer kommt. Der Wind der Ruach, der Heilige Geist. Ich habe wider dich. Eine wunderbare Gemeinde. Meine lieben Freunde, die Geduld wird da zweimal gerühmt. Die Geduld, alles wunderbar. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Darüber spreche ich am nächsten Sonntag. Ich lade euch alle ein. Versucht, jemanden mitzubringen. Meine Freunde, jetzt in dieser Zeit, wisst ihr, sind wir gefährdet. Wir bleiben in der ersten Liebe durch seine Hilfe. Er will dir helfen dabei. Das schenke Gott. Amen. Vater im Himmel, ich preise dich jetzt aus tiefstem Herzen. Ja, du bist der Ewige, der Seiende. Du warst tot und siehe, du bist am Leben und du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Du bist der Wahrhaftige. Du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und Vollender auch meines Glaubens. Wie wunderbar, Herr. Du bringst mich zum Ziele. Und du bringst meine lieben Freunde zum Ziel, Herr. Und du hilfst uns. Und du machst es mit unserem Ende gut. Herr, ich rühme dich. Ich danke dir. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ich danke dir jetzt schon, dass wir uns wieder versammeln dürfen, Herr. Und dass wir wissen, wir haben einen Tag, wo wir unter Gottes Wort kommen. Ein Tag, der dir gehört. Der siebte Tag, ein Tag von sieben, wo wir uns auf dich konzentrieren, Herr. Uns mit dir befassen. Dein Wort hören. Herr, alle Ehre und aller Ruhm und aller Dank gehört dir. Und jetzt flehe ich dich an, geh du durch die Reihen. Leg du deine durchgrabene Hand auf die Häupter meiner Lieben. Heile, segne, richte auf, schenk neue Hoffnung und ein freudiges Aufblicken auf dich, du Heiland, der du für uns alles vollbracht hast. Dir gehört unser Ruhm. Herr, wir wollen einstimmen, einstimmen in dein Lob, einstimmen in dein Hosianna, einstimmen in den Gesang der Engel, die da singen, heilig, heilig, heilig sei der Herr. Herr, dass du mich aufnimmst in diesen Lobgesang. Herr, begleite du jetzt meine Lieben und schenke ihnen Freude ins Herz, die Freude des Heiligen Geistes, dass wir ins Loben und Preisen, ins Danken hineinkommen. Herr, und alle Ehre, aller Ruhm gehört dir ganz allein, du treuer Gott. Halleluja. Amen. Vielen Dank, wunderbar. Und jetzt lasst uns doch aufstehen, Freunde. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen, Amen. Das ist dein Name, Herr. Amen, so sei es. Komm gut, hey, und Gott bin voll, ich freue mich schon, dich wieder zu sehen, ihr Lieben. Shalom, shalom.